Hallo und herzlich willkommen bei Keep It Grün. Das hier ist der zweite Teil, in dem wir das Designers Manual von Bill Mollison besprechen. Und das ist der zweite Teil der zweiten Folge. Wir sprechen hier über Kapitel 2. Und wenn ihr den ersten Teil der zweiten Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch den gerne an. Ansonsten geht's jetzt hier weiter.
Wenn die aber nicht alle essen, wir können sie nicht alle einlagern, dann fangen die an zu faulen und zu schimmeln und dann wird es zu einer Verschmutzung, mit der wir umgehen müssen.
Genau, aber wenn wir die Ressourcen richtig einsetzen, die überschüssigen, dann ist das natürlich für uns ein Ertrag. Und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt, nämlich jetzt geht es um das Thema Erträge. Und das ist ja für uns als Gärtnernde super wichtig, weil das ist ja einer der Gründe, warum wir das überhaupt machen. Wir wollen ja da einen Ertrag draus ziehen. Und das sagt er ja auch, das soll auch das Ziel sein von dieser Permakultur, dass da etwas für mich, den Menschen, übrig bleibt. Was sagt er denn so zum Thema Erträge?
Also erstmal teilt er in zwei verschiedene Kategorien von Erträgen. Es gibt einmal die Produkterträge, das sind Dinge, die wir anfassen können, ne? Holz, Eier, Äpfel und so weiter. Und Energieerträge, könnte man sich zum Beispiel Strom vorstellen, ne? oder Gas oder sowas. Mhm. Und Erträge sind im Grunde nur das, was am Ende übrig bleibt, wenn das System seine eigenen Bedürfnisse gedeckt hat. Das eigene Bedürfnisse, also das, was es braucht, um sich selbst zu erhalten und auch um selbst zu wachsen. Das, was am Ende dann übrig bleibt, das sind die Erträge, die wir verwerten können. Und die sind theoretisch endlos. Ne? Hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Mhm. Da kann man sich ja ausdenken, beziehungsweise man kann immer neue Erträge finden, wenn man immer genauer hinsieht. Und das ist dann eine Grenze der Imagination.
Er sagt aber auch, dass wenn wir jetzt bei dem Aufwiegen, wie viele Erträge wir haben, sind, dass man die wahren Kosten immer mit einrechnen müsste. Und das ist ja ein Thema, was auch hochaktuell ist. Ne? Also, dass ich sage, okay, wenn ich ein Kilo Fleisch kaufe zum Beispiel, dann müsste das eigentlich viel mehr kosten, weil dadurch sehr große Teile der Umwelt zerstört werden. Natürlich runtergebrochen auf dieses eine Kilo. Und das Ganze müsste eigentlich viel mehr kosten, weil in der Zukunft muss ich diese Schäden ja irgendwie wieder ausgleichen. Und deshalb das Thema wahre Kosten, reale Kosten, ist natürlich was er vor 40 Jahren angesprochen hat, was heute wieder hochaktuell ist. Sowieso genau. Viele Punkte, wo man denkt, ah ja, das passt ja super in die heutige Zeit.
Sieht man ja zum Beispiel auch bei dem CO2-Preis. Das ist ja ein Versuch, dass wir einen nicht greifbaren Kostenfaktor, nämlich die Klimakatastrophe, ökonomisch umzurechnen und ihm einen Preis zu geben. Und das gibt es ja auch gerade hier in der True Cost Analysis. Der Gedanke, dass wir allen Ressourcen, die wir haben, das hatten wir auch in der letzten Folge einmal besprochen, im Kapitel 1 meine ich, dass wir alle Ressourcen, die wir verbrauchen, dass wir denen eigentlich einen Preis geben müssten. Und wenn wir das mal alles addieren und dann einen Apfel haben, der in einem industriellen Maßstab gezüchtet wurde, im Verhältnis zu einem Apfel, den wir in einem permakulturellen System züchten, dass dann die wahren Kosten von dem permakulturell hergestellten Apfel geringer sind als die von dem industriell hergestellten, weil wir weniger Verlust an Boden haben, weniger Nährstoffverluste, weniger Verschmutzung und so weiter. Ja? Und einen weiteren Punkt, den Mollison auch sagt, ist, dass nur lebende Dinge effektiv Ressourcen und in Erträge wandeln können. Stimmt das wirklich?
Oh, jetzt wirfst du hier aber eine Frage auf. Also, wenn man das erste Mal hört, würde ich überlegen, hast du ein Gegenbeispiel? Also fällt dir irgendwas ein, wo ein nicht lebendes Ding effektiv Ressourcen in Erträge umwandelt?
Ja, du kannst ja Maschinen zum Beispiel haben, ne? Oder ein simples Beispiel ist der Webstuhl. Das heißt, wir haben ein Wolle als Ressource und daraus wird dann ein Ertrag, wenn man das so möchte. Aber hier steht ja noch was bei. Hier steht ja bei, können effektiv Ressourcen in Erträge
wandeln. Ich würde auch dazwischengrätschen und sagen, dass da ja trotzdem der Mensch dahinter steht, oder?
Wir könnten jetzt sagen, wir haben einen automatischen Webstuhl.
Aber der muss ja auch von einem Mensch gebaut werden vorher.
Wir haben eine Maschine, die automatische Webstühle bauen kann.
Okay, ja, das würde jetzt ins Unendliche führen.
Ja, stimmt. Aber du hast recht, ja, wenn man das so sieht, schon.
Ich weiß nicht, ob er es so meint. Auch immer so die Frage, ne? Manchmal weiß man nicht genau, meint es jetzt so, meint es nicht so? Ich weiß es nicht.
Genau, aber das Effektiv ist halt noch ein guter Punkt. Ne? Mhm. Und selbst wenn wir jetzt Möglichkeiten haben, zum Beispiel die Sonnenenergie als Energieressource zu nutzen und damit dann wieder andere Dinge zu machen, ist ein Baum und sind Pflanzen doch ziemlich effiziente Konstrukte. Gerade jetzt, wenn wir über Carbon Capture und Storage zum Beispiel nachdenken, also darum, wie können wir zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre rausziehen. Und dann, wenn wir da jetzt riesige Anlagen bauen, die das Ganze machen, oder müssen wir es irgendwo hinpressen, dann ist es natürlich viel effizienter, wenn wir einfach Pflanzen haben, die dort wachsen. Und dann sorgen wir dafür, dass sie zum Beispiel in Form von Pflanzenkohle, man merkt, unser Podcast geht viel um Pflanzenkohle, haltbar gemacht werden.
Genau, trotzdem würde ich sagen, dass der automatische Webstuhl effektiver ist als ich als Mensch, der webt. Aber kommen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Und jetzt wendet er diese ganzen Strategien, die wir bisher gelernt haben, auf ein Beispiel und das einer westlichen Farm an. Und das klingt doch schon, als ob das das Praxisbeispiel par excellence wäre. Wie baut er denn diese Farm auf und was sind so die wichtigsten Punkte, die er hier anspricht? Möchtest du mal mit einem anfangen?
Ja, ich würde jetzt einfach ich würde es als Auszug sehen, als etwas, was möglich wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, was er als typische westliche Farm interpretiert. Wahrscheinlich irgendwo in Australien ist das dann eine große Ranch. Aber was er zum Beispiel schreibt, ist, dass wir einen großen Teil der Fläche zu einem Wasserspeicher umwandeln sollten. 12-20% gibt er hier an. Und das hat mehrere Vorteile. Zum einen, wenn wir eine Wasserfläche haben, oder sagen wir es mal andersrum, wenn wir keine Wasserfläche haben und wir haben einfach einen Bereich, wo zum Beispiel Rinder drauf grasen, dann haben wir ja einen Ertrag an zum Beispiel Rindfleisch. Und wenn wir daraus eine Wasserfläche machen und wir züchten da Fische an, haben wir einen Ertrag an Fischen. Und bei dem Ertrag kann man jetzt auf der einen Seite natürlich auf das Geld gucken, was man dafür bekommt, oder man kann auf Kalorien gucken, wie viele man damit herstellt. Ein sehr wichtiges Messmaß ist aber der Proteingehalt. Weil der Proteingehalt der Nahrung, der gibt im Grunde, ist so eine gute Daumenregel dafür, ob wir eine qualitativ hochwertige Nahrung erzeugen. Und diese Proteinproduktion ist bei Wasserflächen höher als bei Landflächen. Das ist so der erste Punkt. Wenn wir Wasserflächen haben, können wir die Flächen, die nicht Wasser sind, wir können sie bewässern. Wenn wir Fische im Wasser anzüchten, hat das Wasser auch noch einen hohen Nährstoffgehalt, weil die Fische ja in dem Wasser leben und in dem Wasserstoffkreisläufe durchleben. Wir können Interaktionen machen in dem Wasser, wo wir zum Beispiel Enten darauf anzüchten. Die Enten bringen noch mehr Erträge, können auch genutzt werden, um zum Beispiel Schnecken und andere Insekten von unseren anderen Flächen abzusuchen. Und wir haben die Mikroklimazone Wasser. Ne? Also Wasser hält ja zum Beispiel gut Energie. Dazu aber kommen wir aber.
Mikroklimazone kommt in Kapitel 5. Und immer wenn der Nils erzählt hat, dass er Bollesen gelesen hat, dann habe ich immer gehört, da ist er hängen geblieben. Also, das hat er jetzt schon sich des Öfteren angeguckt, deshalb freut euch sehr auf Kapitel 5. Was er auch noch sagt, dass man das Land gleichmäßig bewässern sollte, nämlich mit Hilfe der Gravitation. Und da bin ich sehr stolz, dass wir das auch schon machen. Vielleicht habt ihr unsere Videos gesehen. Wir haben sehr oben auf dem Hügel haben wir unser Wasserfass stehen, haben unten schön Druck, können alles schön mit Hilfe der Gravitation bewässern. Dann nächster Punkt, 20-30%, jetzt sind wir wieder bei der Fläche, Windschutz und Nutzwald. Verweisen wir auf Kapitel 5, Klimafaktoren, warum?
Genau, da wird nämlich erklärt, was genau ein Windschutz ausmacht und für Menschen, die vielleicht aus einer Region kommen, die auch wenig mit Wind zu tun haben, so wie wir zum Beispiel. Und für mich war das am Anfang gar nicht verständlich. Ich dachte, Wind, das ist doch gar kein Problem. Aber wenn man mal zu Regionen, gerade in Küstengebiete, reist, dann kann das schon mal ein Faktor sein, der verhindert, dass man gut Pflanzen anpflanzen kann. Da, wenn man keine windresistenten Bäume hat, die wachsen dann auch schief. Also die wachsen dann bis zu einer gewissen Höhe und dann werden sie vom Wind umgepustet. Das kann auch dazu führen, dass wir keinen Gemüseanbau haben können und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, in solchen Regionen einen Windschutz aufzubauen. Windschutz, ganz kurz, grob erklärt, es ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Bäumen, verschiedenen Gehölzen und anderen Pflanzen, die dafür sorgen, dass der Wind abgebremst wird und dann können wir hinter diesem Windschutz unsere windempfindlichen Pflanzen anziehen. Und da hört man schon raus, es hat viele Vorteile. Wir haben in dem Windschutz selber natürlich verschiedene Pflanzen, verschiedene Tiere können wir auch da drin halten. Wir können zum Beispiel auch Tiere auf den Bäumen und auf den Büschen grasen lassen. Das funktioniert. Das machen Ziegen zum Beispiel. Gerade im arabischen Raum kann man das öfters sehen. Sieht ganz lustig aus übrigens, wenn man dann Ziegen sieht, wie sie einen sehr steilen Baum hochgeklettert sind und dann da oben die Blätter abfressen. Wir haben Walderträge, Holz und so weiter, Honig, Saatgut. Und natürlich in einem diversen Ökosystem werden ganz viele Nützlinge angelockt. Und genauso wird das auch in dem Windschutz bzw. in unserem Nutzwald dann vonstatten gehen.
Genau, man macht sich aber auch schon darüber Gedanken, dass wir einen Überertrag haben und den müssen wir auch irgendwie an den Mann, an die Frau bringen. wenn wir das Ganze veräußern wollen. Und hier sind mehrere Möglichkeiten aufgeschrieben worden, wie das geht. Zum Beispiel, indem ich direkt ans Restaurant frisch liefere, das hat der Sepp Holz auch in seinem Buch gezeigt, das Selbstpflücken von, bei ihm ist es Gemüse, dass ich da als Kunde oder als Kundin mit meinem Körbchen reingehen kann. Ich kann selber pflücken, übernehme quasi die Arbeit und bezahle am Ende das, was ich da habe. Noch ein paar andere, müssen wir jetzt nicht alle genau eingehen. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr eure Dinge vermarkten könnt, dann schaut gerne mal in das Kapitel rein. Wenn euch das Buch nämlich interessiert, das haben wir euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
Richtig. Letzter Punkt, auch ganz wichtig, sind soziale und finanzielle Faktoren. Finde ich interessant, dass er die zusammen in ein Kapitel, in ein Unterkapitel packt, weil das ja eigentlich was ist, was man nicht in einen Gedankengang fügen kann, soziales und finanzielles. Was er damit meint, ist, dass man zum Beispiel stabile Verträge mit zum Beispiel heimischen oder lokalen Restaurants schließen kann. Und was für Möglichkeiten haben wir sonst noch, uns gut zu finanzieren, abgesehen von den Produkten, die wir anbieten. Also wir können Kurse anbieten, wir können unser Land vermieten an zum Beispiel Menschen, die aus der Stadt kommen und ein bisschen Landluft genießen möchten. Wir können uns gemeinschaftlich organisieren. Ne? Wir können zum Beispiel Crowdfunding machen, um uns zu finanzieren. Wir können einen Arbeitstausch machen. Ne? Das heißt, ich arbeite eine Stunde, ich als gelernter Schreiner, der ich nicht bin, arbeite eine Stunde für dich, Franz, und mach dir deinen Tisch und dafür reparierst du mir hier meine Waschmaschine als Waschmaschinenreparateur. und da fließt dann kein Geld zwischen uns. Ne? Man kann Kooperativen machen, man kann Geräte teilen und das Ganze natürlich in der Community organisieren.
Und wir möchten von euch, von unserer Community natürlich überhaupt kein Geld. Ihr müsst auch nicht unsere Waschmaschine reparieren oder unseren Tisch bauen. Das Einzige, wonach wir fragen, ist eine nette Bewertung bei Spotify. Das wäre doch ein Träumchen, oder? Ich habe gesehen, wir haben fast die 100 Bewertungen voll. Also, wenn ihr uns bewerten wollt, dann macht es gerne. Am liebsten natürlich mit 5 Sterne. Da freuen wir uns immer ganz besonders. So, wenn wir jetzt all diese Punkte, die Mollison hier vorgeschlagen hat, durchführen, dann ist die Farm ertragreich, sicher und nachhaltig. Also, wenn wir uns danach orientieren, dann können wir eigentlich nichts mehr falsch machen. Und wie man diese Farm genau aufbaut, das erklärt er natürlich in den anderen Kapiteln noch viel mehr im Detail. So, machen wir mal weiter. Was er nämlich auch noch, das ist auch vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es nur in dem Kapitel in so, aber vielleicht kommt es auch später nochmal. Er springt immer so ein bisschen hin und her, oder? Also, Es ist nicht so der super rote Faden drin. Ging es ja auch manchmal so.
Ja, ganz oft. Ich habe auch das Gefühl, dass er einfach irgendwelche interessanten Fakten noch mit reinbringt. Und die sind super faszinierend, aber sie hindern den Durchblick. Ne? Das heißt, wir kommen einfach manchmal vom Faden ab und müssen uns da ein bisschen zusammensuchen, ja, okay, warum kommt denn jetzt eigentlich das Kapitel jetzt? Ne? Warum spricht er das eigentlich an?
Genau, es fühlt sich manchmal so ein bisschen so an, als ob ihm, mir ist noch was eingefallen. Das ist ja super wichtig, das schreibe ich noch schnell dahinter.
Ja, weil das Nächste, was er nämlich nennt, ist etwas, worauf wir auch noch achten sollten, was auch noch wichtig ist, wenn wir so ein Konzept designen. Das ist, dass wir unsere Erträge zeitlich verteilen. Das heißt, dass wir möglichst alle Saisonalitäten nutzen. Das heißt, wir ernten nicht nur im Sommer, sondern auch im Frühjahr und auch im Herbst. Und das hat den Sinn, dass wir weniger plageanfällig sind. Wenn wir eine Ernte haben, eine Frucht am besten noch, dann sind wir sehr plageanfällig. Und das Ganze zu diversifizieren, das hilft dagegen. Man kann noch andere Dinge machen. Man kann zum Beispiel Spezien nehmen, die eine lange Ernteperiode haben. Dann haben wir einen langen Zeitraum, auch um die Arbeitskraft reinzubringen, um die Ernte durchzuführen. Dass wir nicht dann 20 Stunden am Tag im Akkord arbeiten müssen, wenn Ernte ist, sondern dass wir uns ein paar Wochen und Monate dafür Zeit lassen können. Dass wir zum Beispiel Spezien haben, die sich lange ernten lassen können und lange geerntet werden können. Zum Beispiel Feuerholz, das kann man ja gut, faktisch immer schlagen. Oder Topinambur. Solange die im Boden sind, bleiben sie frisch. Und wir sollten uns anschauen, was für Techniken haben wir, um das, was wir ernten können, haltbar zu machen. Ja, das einmal wertet das ja auf zu einer hochwertigeren Ressource und es verhindert, dass wir wieder Stress haben, weil wir es ganz schnell loswerden müssen.
Genau, wir sollten also gucken, dass wir irgendwie nie auf dem Trockenen bleiben, sondern dass wir nicht nur immer was zu tun haben, sondern auch immer was ernten können oder zumindest mit dem Haltbarmachen irgendwas in der Hinterhand haben. Worauf wir zurückgreifen können. Kulturelle Hindernisse spricht er auch noch an. Also neben dem das Hindernis, ich könnte vielleicht nichts mehr haben, was ich ernte, auch ein kulturelles Hindernis, was Was versteht er darunter? Kannst du da irgendwie ein Beispiel vielleicht nennen?
Die meisten Menschen, die schon einmal in der Stadt waren, werden das Problem kennen. Es gibt sehr viele Tauben. Sehr viele Tauben. Und er sagt,
hier, fünf Meter von mir entfernt, brüten gerade welche.
Ah, guck mal. Und das, da kommt er nämlich, er gibt nämlich eine Lösung dafür, dass wir so viele Tauben haben, die ja zu einer Belastung werden in den Städten. Und zwar meint er, wir haben zu viele Tauben, weil wir zu wenig Hühner haben in den Städten. Weil all das, was die Tauben fressen, diese ganzen Nahrungsmittelreste und die ganzen Sachen, die halt mal überall hinkleckern, wenn wir da ein paar Hühner hätten, würden die Hühner diese ganzen Sachen auffressen und hätten die Tauben nichts mehr zu futtern und wir hätten Hühner, die wir zum Beispiel noch für Eier nutzen könnten.
Über Hühner in der Stadt wird sich sicher niemand beschweren. Worüber sich aber vielleicht jemand beschweren würde, ist eine sehr kontroverse Aussage, die er getätigt hat, nämlich in Bezug auf Kürbisse. Da könnt ihr euch schon, denken, wer da die Augenbrauen aber ganz hoch zieht. Und zwar sagt er, dass große Erträge nicht nachhaltig unbedingt sind. Und das natürlich zum Beispiel auf einen Riesenkürbis bezogen. Und den versuchen wir natürlich dieses Jahr auch zu bekommen. Wäre Mollison mit unserer Permakultur auf jeden Fall nicht so zufrieden. Aber wir richten uns da eher nach dem Nils und nicht nach dem Bill. Oder Nils, wie siehst du diese Aussage?
Ja, ich würde das mal hier. Ich würde mal sagen, bei dieser Aussage gibt es Diskussionsbedarf. ich finde zumindest den Namen sehr fragwürdig gewählt. Ich hätte es nicht Riesenkürbis-Trugschluss genannt. Weil es geht ja eigentlich nur darum, dass wir, wenn wir nur auf den Ertrag und nur auf hohe Erträge schauen, dass wir dann ganz schnell vergessen, was für Überzüchtungen haben wir, was für Abhängigkeiten haben wir vielleicht auch. Ne? Wenn es mal nicht regnet, sterben dann die ganzen Pflanzen, sind sie resistent? Das verlieren wir vielleicht alles, wenn wir nur auf Ertrag gehen. Sind wir ressourceneffizient und so weiter? Und da hat er auch wieder ein sehr schönes Bild dazu beigefügt und hat da einmal gezeigt, wie funktioniert das denn in einem industriellen Betrieb, wenn wir ein Ei erstellen wollen, im Verhältnis zu einer Permakultur, wo ein Ei entsteht. Franz, willst du uns da mal durchführen?
Sehr gerne. Also, wir sehen auf dem Bild zum einen sehr viele Fabriken oder Kraftwerke, denn er beginnt auch mit der Produktion des Stroms, die genutzt wird, um nachher diese Eier oder das Futter für die Hühner herzustellen. Also wir sehen sehr viele Kraftwerke, sehr viel Rauch steigt auf, Öl wird gebohrt, alles Fabriken, alles sehr steril und am Ende kommt so ein Ei raus. Von einem Legebatteriehuhn.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen detaillierter durchgehen. Also, ich gehe mal von oben nach unten durch.
Mach aber nicht zu lang.
Nein. Es gibt die Fischerei. Die Fischerei fischt Fische. Aus diesen Fischen werden Pellets produziert für die Hühner. Die Hühner brauchen auch noch Futter, noch anderes Futter. So, dann wird Öl gebohrt, das wird dann durch eine Raffinerie geschickt. Dadurch wird Dünger hergestellt und Biozide. Damit wird dann Getreide angebaut, was dann auch ins Futter geht. Dann brauchen wir das ganze Eisenerz, daraus wird Stahl hergestellt, daraus machen wir Maschinen, die ganzen Maschinen müssen das Futter hin und her bringen das dann zu einer Mühle, woraus dann das Futter gepresst wird. Dieses gepresste Futter wird dann zu dem Hühnchen in die Batteriefabrik geschickt und da wird dann ein Ei gelegt und am Ende haben wir noch schädlichen Mist von dem Huhn, was auch noch irgendwohin abtransportiert werden muss.
Jetzt auf der anderen Seite zeigt ihr, wie das Ei in der Permakultur hergestellt wird. Und da habe ich eine kleine Kritik auch nachher. Also zum einen sehen wir wieder die Permakultur, diesmal nicht von oben, sondern von der Seite. Also die Hühner laufen hier wirklich fast wild rum. Da sitzt ein Hahn auf dem Regenfass. Und drinnen im Schuppen sitzt das Huhn schön auf dem Stroh und hat ein Ei gelegt. Und oben sieht man noch, zeigt er auch ein bisschen, wie das Metall für die Regenrinne hergestellt wird. Und er nutzt aber durch Windkraftwerke produzierten Strom. Und da bin ich mir aber nicht so sicher, ob der wirklich komplett, wenn er hier sagt, okay, mein Metall wurde so hergestellt, ob das wirklich immer so ist.
Ja gut, ne? In den 80ern wahrscheinlich nicht. Heutzutage wird es ja wahrscheinlich kommen müssen. Er zeigt auch noch eine Kohlemine an. Ne? Kohle, vor allem für die Gewinnung von Eisen, um Eisenerz, um den das Oxid zu klauen, braucht man eine Kohlenstoffquelle. Gibt's auch noch andere Möglichkeiten für, aber hier hat er noch eine Kohlemine mit dabei gepackt. Aber genau, abgesehen von Kohle, Eisen und den Stahlwerken und dem Windrad, gibt's nichts. Das alles andere wird direkt auf der Fläche angebaut. Was sehen wir hier? Wir sehen ganz viele Samenkörner von Bäumen, die gefressen werden können, Früchte, die proteinhaltig sind, die gefressen werden können. Und am Ende, der Mist vom Huhn, der wird auch wieder in die Fläche gebracht. Und dann wachsen daraus neue Pflanzen, Diese Pflanzen sorgen dafür, dass es noch mehr Futter für das Huhn gibt und das führt zu einem Kreislauf.
Und ein Kreislauf ist auch ein wichtiges Kapitel in ein wichtiges Unterkapitel in diesem Kapitel, denn darum geht es als nächstes, Kreisläufe. Und er nennt es Kreisläufe eine Nische in der Zeit. Und Nische definiert er als Gelegenheit im Raum und einen Kreislauf als Gelegenheit in Zeit. Wie können wir das denn verstehen? Können wir das irgendwie für uns nutzen? Und was meint er damit? Nils, du bist doch der anerkannte Mollison-Versteher und Interpreteur. Wie meint er das denn?
Ich kann natürlich auch nur das lesen, was er da geschrieben hat. So wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass wir Gelegenheiten suchen, wo wir zum Beispiel Gelegenheiten zum Beispiel in unserer Permakultur suchen, wo wir dann Pflanzen anpflanzen können, wo wir Tiere halten können. Und es geht um Kreisläufe, ne, das heißt, sich wiederholende Dinge, die wir dann wieder von vorne anfangen und eine gewisse Art von Stabilität bieten. Und diese Kreisläufe haben es an sich, dass sie Gelegenheit für Ertrag bieten. Warum ist das so? Wir haben ja eben über das Huhn gesprochen, was Samen frisst. Der Mist vom Huhn geht zu den Pflanzen, davon wachsen die Pflanzen wieder, erzeugen neue Samen und Früchte, das Huhn frisst die und so weiter. Da haben wir ja mehrere Punkte, wo wir die Erträge rausziehen können. Wir können die Früchte nehmen, die Samen, das Ei, die Hühner und so weiter. Und das heißt, solche Kreisläufe wollen wir haben. Und desto mehr Kreisläufe wir haben, desto mehr potenzielle Ertragssteigerungen haben wir in unserem System. Und solche Kreisläufe tendieren dazu, dass wir Ressourcen wegnehmen auf dem Weg hin zur Entropie, ne, das haben wir eben besprochen, dass sie ganz schnell von der Fläche gehen oder ganz schnell zu irgendetwas Wertlosem degradieren. Und dass sie einen ganz langen Weg nehmen und dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, diese Ressourcen als Ertrag wahrzunehmen. Da gibt es übrigens ein kleines Missverständnis. Und zwar heißt es nämlich immer, dass Ökosysteme stabil sind und ein Gleichgewicht haben. Und wenn wir die Komponente Zeit mal betrachten, dann sehen wir, dass Ökosysteme sich verändern. Und im Laufe der Zeit verändern sie ihren Zustand und laufen einem Ende entgegen. Das passiert normalerweise super langsam auf sehr langen geologischen Zeiträumen. Aber wenn wir uns zum Beispiel einen Wald angucken, der auf einer Düne wächst, am Meer zum Beispiel, der verliert langsam Nährstoffe, die dann ins Meer ausgewaschen werden zum Beispiel. Und irgendwann er stuft sich ab, dieser Wald, zu zum Beispiel einem Buschland. Dann verändert sich das Ökosystem. Oder anderes Beispiel, wir leben hier in der Eifel. Wenn wir graben und wenn wir Steine hacken, dann sehen wir immer mal wieder, dass wir kleine Meeresfossilien finden. Das zeigt, hier war mal Meer, ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, das Ökosystem hat sich anscheinend verändert. Und
ist es, ja.
Mach ruhig.
Ne, sag ruhig, Entschuldigung.
Ja, und in diesen Zeitnischen, in diesen Zeiträumen, suchen wir uns Bereiche, also einmal Bereiche in der Zeit, ne? Das kann ja auch zum Beispiel eine Saison sein. Im Winter kann man zum Beispiel im Garten weniger machen und einen Raum, wo wir uns dann zum Beispiel im Garten uns eine Fläche raussuchen. Und in diesen Zeiträumen können wir arbeiten. Und er hat auch noch was Interessantes gesagt, und zwar, dass weder Menschen noch Tiere ein Gebiet besitzen, sondern immer nur Zeiträume, also immer nur ein gewisses Schedule, zu einer gewissen Periode dieses Gebiet besitzen. Ich besitze meinen Garten zum Beispiel tagsüber, wenn ich da bin, aber wenn ich nachts hier drin sitze, beziehungsweise liege, dann gehört mein Garten der Nachbarskatze, die da drin rumstreift.
Mhm, ja? Der Frechdachs.
Richtig. Und es kommt zu Problemen, wenn diese Zeitabläufe durcheinander sind. Das heißt, wenn die Katze jetzt da ist, wenn ich da was im Garten machen möchte und ihr nicht gefällt, dass ich da was im Garten mache, dann kommt es zu Problemen. Ne? Aber normalerweise sind diese Zeitpläne gut ausgetüftelt. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die afrikanischen Steppen schauen, da haben wir verschiedene Herden, die sich nacheinander über die Fläche herfallen. Zum Beispiel fangen wir an mit Elefanten, nach den Elefanten kommt das Gnu und danach kommen die Antilopen. Und das erinnert mich auch an etwas, da hattest du, glaube ich, mal drüber gesprochen, ne? Über das Mobgrazing.
Mobgrazing, genau, gibt es auch einen sehr spannenden Ratgeberartikel zu, den ihr auf keep-it-grün.de findet. Mobgrazing ist eine Art der Weidewirtschaft, die man auch hier sehr gut machen kann, wenn man Wiederkäuer auf seiner Weide hat. Und wenn euch das interessiert, dann schaut gerne auf besagter Website keepitgrün.de vorbei. Da findet ihr nämlich einen ausführlichen Ratgeberartikel mit einer kleinen Podcast-Folge zu genau diesem Thema.
Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Vielleicht habt ihr darauf schon die ganze Zeit gewartet. Ich habe ja am Anfang geteasert, dass Bill Mollison keine Vegetarier mag. Beziehungsweise, dass er den Vegetarismus ablehnt. Und das werden wir jetzt klären. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns erst einmal die Nahrungspyramide anschauen. Nahrungspyramide kennt man, glaube ich.
Kennt man. Nicht zu verwechseln mit der Ernährungspyramide, ne, wo unten ist, was man viel essen soll und oben ist, was man sehr wenig essen soll. Bei der Nahrungspyramide, die ist in Trophieebenen aufgeteilt. Ne? Also wir haben unten die Produzenten, das sind Pflanzen, die nichts fressen. Dann haben wir eins drüber, die Konsumenten, erster Ordnung, das sind die Tiere, die Pflanzen fressen. Und das geht immer so weiter, bis wir oben die Spitze haben, wo dann zum Beispiel die, also die Tiere sind, die am Ende einer Nahrungskette stehen, zum Beispiel Wölfe, Greifvögel, Menschen. Und dann gibt es noch Destruenten eigentlich, aber die sind hier nicht so wichtig.
Genau. Richtig. Und wenn wir uns diese Nahrungspyramide mal anschauen, dann fällt uns vielleicht auf, dass das ziemlich simpel aussieht. Ne? Also, das ist immer dargestellt. Wir haben zum Beispiel 10 Kilo Pflanzen, die dann zu einem Kilo Heuschrecken werden, weil die Heuschrecken fressen das und nehmen dann an Masse zu. Oder 10 Kilo Heuschrecken werden dann zu einem Kilo Fisch. Und damit wird oft argumentiert, dass es ja sich ja viel mehr lohnt, wenn wir Menschen nicht den Fisch essen, der ja weiter oben ist, sondern direkt die Pflanzen, die weiter unten sind. Und Mollison meint, diese Nahrungspyramide, die hat viele Probleme, weil Natur ist eigentlich viel komplizierter. Und eigentlich ist das Nahrungssystem viel mehr wie ein Netz aufgebaut, ne, weil wir ganz viele Interaktionen auch zwischen den verschiedenen Parteien haben und es nicht so eine hierarchische Pyramide ist. Und Pflanzen ja zum Beispiel am Ende auch Menschen und Tiere auffressen. Ne. Und er sagt zum Beispiel auch, dass das Feedback fehlt. Also wenn wir zum Beispiel Nährstoffe zurückgeben, die ganzen Ausscheidungen, die haben ja zum Beispiel einen Effekt darauf, wie die Pflanzen wachsen und haben einen positiven Effekt darauf. Das wird zum Beispiel nicht mit reingenommen. Und auch ein interessanter Punkt, die Alterung wird nicht mit reingenommen. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Fisch haben, einen Karpfen, und dieser Karpfen frisst Heuschrecken, dann frisst dieser Karpfen so lange weiter und frisst mehr und mehr Heuschrecken und wächst dabei. Das heißt, er wandelt Heuschreckenmasse in Karpfenmasse um. Aber irgendwann, so nach ungefähr 2 Jahren, ist der Karpfen ausgewachsen. Und dann frisst der Karpfen zwar immer noch weiter in Heuschrecken, aber er nimmt ja nicht an Masse zu. Das heißt, ob der Karpfen jetzt 2 Jahre alt wird oder 80 Jahre alt, der Karpfen, wir haben nicht mehr Karpfen da, aber er verbraucht immer weiter Ressourcen und er verbraucht sie nur, um sich selbst zu erhalten. Und das ist zum Beispiel auch nicht mit dabei. Ja? Und er sagt auch, das, was wir zum Beispiel meistens essen, wir essen meistens Dinge, die gerade ausgewachsen sind, weil danach nehmen sie ja nicht mehr in Masse zu. Das heißt, ab da wird es ökonomisch nicht mehr sinnvoll. Deswegen essen wir meistens junge Tiere, aber zum Beispiel auch Früchte oder Nüsse. Die sind ja eigentlich unreife Lebewesen. Ne? Und was er auch noch sagt, auch ein interessanter Punkt, er sagt, dass die Nahrungskette nicht so einfach ist. Also die Kuh frisst nicht nur Gras. Die Kuh frisst mit dem Gras auch alle möglichen Insekten, die auch mit dabei sind, weswegen die Kuh ja eigentlich ein Omnivor ist. Und deswegen kann man das so einfach nicht simplifizieren. Ja, da hat er auch ein schönes Bild hinter gezeigt, wie es eigentlich abläuft. Da hat er dann einfach die ganzen Sachen alle miteinander verbunden, weil Ressourcen und Fressgewohnheiten in alle möglichen Richtungen gehen.
Und jetzt kommen wir endlich dazu. Ihr merkt es schon anhand der Pyramide. Er sagt, es ist nicht so einfach. Also einfach das Gras essen, das ist es nicht. Nicht so effektiv, wie man vielleicht denkt. Aber das war noch gar nicht die Kritik, denn die Kritik am Vegetarismus kommt jetzt erst. Und im ersten Punkt sagt er, dass es Tiere gibt, die für uns Menschen unessbare Pflanzen essen und diese Ressource somit für uns nutzbar machen. Fällt dir irgendein Beispiel ein von Pflanzen, die Tiere fressen, aber wir Menschen nichts mit anfangen können?
Ja, also ein Beispiel, was er gebracht hatte, fand ich einleuchtend, war Eicheln, also die Früchte von Eichenbäumen. Die werden von Menschen meistens nicht gegessen, aber sie können zum Beispiel von Schweinen gegessen werden. Und das heißt, dass wir aus den Eicheln, die wir nicht essen können, etwas, was keine Nahrungsressource für die Menschen ist, über das Schwein eine Nahrungsressource machen, die dann wiederum von Menschen gegessen werden kann.
Oder auch das Gras, ne? Also damit kann der Mensch nicht so viel anfangen. Oder Blätter, Tiere. Ich denke, das ist klar, dass da viele, vor allen Dingen Wiederkäuer, da sehr zufrieden mit sind.
Genau, ne? Kann man jetzt natürlich auch Kritik dran anbringen. Man kann sich ja in einem gewissen Rahmen aussuchen, was man wo anpflanzt, ne? Aber in einer gewissen Weise hat das bestimmt seine, hat das seine Gerechtfertigtheit, seine Rechtfertigung. kommen wir lieber zum zweiten Punkt. Sein zweiter Kritikpunkt ist, dass vor allem in der vegetarischen Ernährung viele Getreideprodukte benutzt werden. Es wird oft Soja benutzt und Soja wird selten im Garten angebaut. Ja, und es gibt ganz viele Probleme mit Soja. Die gab es damals, die gibt es auch heute, ne, dass Wälder gerodet werden müssen. Es kommt zu Erosion, Konzerne besitzen die Rechte an den Sojafrüchten und so weiter. Aber im selben Absatz gesteht ja auch noch zu, dass Soja ja meistens als Futtermittel für Tiere benutzt wird, damit die wir dann am Ende wieder essen. Das heißt, das ist eigentlich gar kein Kritikpunkt, kein richtiger, weil es als Omnivor ja nicht unbedingt besser ist. Ne?
Ja. Man muss dann aber sagen, der Versöhnlichkeit halber gewinnt er dem Ganzen auch noch etwas Gutes ab. Er sagt nämlich, Vegetarismus ist gut, wenn es aus dem eigenen Garten ohne weitere Transportwege und eigene Abfälle geleistet wird. Also dann sagt er, dann läuft's.
Richtig. Wenn wir zum Beispiel Soja essen wollen, dass wir das Soja dann auch im Garten anpflanzen.
Ne, genau, und die Abfälle, die dabei entstehen, dass ich die wieder per Kreislauf in meinen Garten einbringe.
Aber ansonsten sagt er, dass das effizienteste System eigentlich ein omnivores ist, weil wir dann jedes Level von unserem System nutzen können. Das heißt, wir haben diese Kreisläufe und wir können sowohl die Früchte essen, als auch die Samenkörner, als auch das Hühnchen, als auch die Eier, die das Huhn produziert. Und wir können an jedem Level davon die Ressourcen abgreifen und nutzen.
Das Gute ist natürlich, dass wir uns in der Zeit befinden, wo wir das nicht mehr müssen. Also wir müssen nicht so effektiv leben. Aber wenn man natürlich so ein hypereffektives System schaffen möchte, dann kann ich das verstehen, dass er das so sieht.
Ich glaube, worauf er hinaus will, ist, ob man es als eine generelle Regel festmachen sollte, ob man ein vegetarisches Dasein unterstützen sollte. Und es gibt Gebiete auf der Welt, wo zum Beispiel die Nahrungsmittelsituation nicht so geklärt ist, wie sie hier im Westen ist. Und da muss man zum Beispiel, da ist man darauf angewiesen, dass man so viel Ertrag aus einem Kreislauf wie möglich ziehen kann und auch an so vielen Stellen wie möglich. Da kann man dann nicht nur die Samenkörner essen oder die Früchte, sondern auch das Hühnchen und das Ei. Und das ist zum Beispiel bei ganz extremen Wetterbedingungen und Klimabedingungen der Fall. Wenn man ganz harsches Klima hat, sagt er, da wo zum Beispiel gar kein Garten möglich ist, da ist eine karnivore Ernährung, also eine fleischhaltige, eine fleischlastige Ernährung angebracht, weil man ja sonst auch keine anderen Möglichkeiten hat. Wobei man da auch wieder sagen muss, die karnivoren Ernährung oder die Kulturen, die Karnivore sich ernährt haben, haben jetzt nicht so gesund gelebt, beziehungsweise sind nicht so alt geworden. Ja, das waren zum Beispiel die Maoris in Neuseeland. Die haben früher auch nur Fleisch gegessen und hatten, glaube ich, dann auch keine allzu guten keine allzu gute gesundheitliche Situation.
Er hat es ja angesprochen bei der Pyramide, bei der Nahrungspyramide, dass die komplexer ist, als sie hier dargestellt wird. Und Komplexität ist auch ein Thema, was er in seinem nächsten Unterkapitel anspricht, Komplexität und Verbindungen. Und hier, ich habe in den letzten Wochen, habe ich mich viel mit Humboldt beschäftigt. Ich denke, der Name sagt jedem etwas. Und Humboldt war einer der ersten Forscher, ein Naturforscher, der erkannt hat, dass alles in einem Ökosystem Einfluss aufeinander hat. Ne? Also wenn ich hier irgendwas, ein Parameter ändere, dass es Einfluss auf das ganze Ökosystem hat. Und er war einer der ersten, der das erkannt hat. Er ist sowieso ein super interessanter Forscher. Auch einer der ersten, der erkannt hat, okay, ich muss jetzt nicht alle Tiere irgendwie töten, die ich hier finde und nach Hause schicken. Hat er natürlich auch mit einigen gemacht, aber natürlich nur so wenig, wie es geht. Er war extreme ablehnend gegenüber der Sklaverei und so. Also ein super spannender Forscher. Wenn euch das interessiert, gibt es sehr spannende Dokus bei Spotify dazu. Und genauso wie er sagt auch Mollison etwas zum Thema Komplexität. Welchen Einfluss hat es denn bei ihm auf sein Schaffen?
Ja, er sagt zum einen, Ökosysteme sind divers, sie sind komplex und sie unterscheiden sich voneinander. Das heißt, wir haben einige Ökosysteme, die sehr komplex sind und andere, die weniger komplex sind. Und normalerweise nimmt die Diversität, also die Reichhaltigkeit eines Systems, mit dem Alter zu. Also eine alte Wüste hat mehr Spezien, mehr Verbindungen zwischen den Spezien als eine junge Wüste. Und wenn man mehr Elemente hat, hat man normalerweise auch mehr Verbindungen. Und das ist auch was, was mich an die Hirnforschung erinnert hat. In deinem Hirn hast du ja auch verschiedene graue Zellen und also Gray Matter, das graue Material, und White Matter, das weiße Material. Und das Graue sind die Gehirnzellen, sind die einzelnen Komponenten. Und das Weiße sind die Verbindungen zwischen den Zellen. Und beides ist wichtig. Was er jetzt auch noch sagt als letzten Punkt, dass wir, wenn wir ein neues System haben, zum Beispiel wenn wir eine junge Wüste haben, dann können wir ihr helfen, indem wir hilfreiche Elemente einführen und hinzuführen. Und das fand ich von ihm etwas unreflektiert. Gerade als Australier, weil da gibt es doch diesen berühmten Fall von der Ackerkröte. Hast du davon schon mal gehört?
Ich glaube, da hat jeder schon mal von gehört. Und es ist ja nicht bei dieser Ackerkröte geblieben. Ne? Also seien es jetzt irgendwie Kaninchen oder irgendwelche anderen Tiere. Alles, was man irgendwie nach Australien einbringt, scheint da schnell Probleme zu machen. Und deshalb sehe ich es genauso wie du, ein bisschen unreflektiert, hier einfach zu sagen, okay, einem jungen Ökosystem dabei zu helfen, irgendwie zu wachsen, indem ich selber da aktiv irgendwas einbringe.
Richtig, ja. Zu Hintergrund zur Ackerkröte, die wurde damals eingeführt, damit sie Plagen auf den Farmen unter Kontrolle hält, bei der Zuckerrohrplantage zum Beispiel. Und weiß gar nicht, ob es überhaupt funktioniert hat, aber was funktioniert hat, ist, dass sie sich super rasant verbreitet und dann halt alle anderen Tiere, die dort leben und die als Futter in Betracht gezogen werden können, auffrisst. Und das bringt natürlich das ganze Ökosystem durcheinander. Deswegen sollten wir dabei, wenn wir etwas irgendwo einführen, sehr vorsichtig sein.
Ja, Ordnung hat zu herrschen. Ordnung und Chaos sind aber auch Punkte, die für Mollison sehr wichtig sind. Und was ist denn für dich Ordnung, Nils?
Ja, Ordnung habe ich so gelernt, dass in meinem Zimmer Ordnung herrscht, wenn alles gerade liegt, wenn alles schön sauber aussieht, wenn ich rechteckige Strukturen habe, vielleicht auch wenn Sachen nicht durcheinander liegen, sodass ich mich schnell zurechtfinden kann.
Mhm. Aber, sieht es so bei dir aus in deinem Zimmer, Nils? Hast du aufgeräumt?
Ja, Ordnung das da? Sieht genau so hier aus.
Gut, dass du einen Greenscreen als Hintergrund hast. Dann kann ich ja schön einblenden, was auch immer ich möchte.
Mhm, genau.
Wenn ihr eine Roomtour vom Nils wollt, meldet euch gerne.
Richtig. Aber das, was ich gerade gesagt habe, ist ja nicht der Begriff von Ordnung, den Mollison her meint. Wenn man Ordnung im permakulturellen Sinne betrachtet, Ordnung und Harmonie, das sind Dinge, oder das beschreibt einen Zustand, wenn Dinge gut miteinander zusammenarbeiten und Energie erzeugen, wenn man das so möchte. Und das ist alles andere als Gradlinigkeit. Wenn wir mal in ein naturbelassenes System draußen gucken, im Wald zum Beispiel, wenn wir einen naturbelassenen Wald haben, dann wächst ja an allen möglichen Ecken, wächst etwas, alles ist durcheinander. Und das ist Ordnung. Beziehungsweise das kann Ordnung sein, wenn die verschiedenen Komponenten miteinander interagieren. Wenn wir jetzt Geradlinigkeit haben, Uniformität, das ist eigentlich eine Unordnung und das verbraucht Energie, um es zu erhalten. Zum Beispiel einen feinen englischen Rasen. Der ist sehr uniform, sehr geradlinig, aber wir müssen sehr viel Aufwand betreiben, damit er so bleibt, wie er ist. Und damit ist er eigentlich in Unordnung.
Genau. Weil wir müssen ihn ja immer wieder in diese Form zwingen, dass er genau da bleibt, wo er ist.
Richtig. Da bringst du auch schon ein gutes Wort ein, zwingen. Das ist nämlich das nächste Kapitel. Was für Funktionen können wir Dingen aufzwingen und erlauben? Und warum es schlecht sein kann, Dingen überhaupt etwas aufzuzwingen? Also erst einmal sagt er, Dinge haben immer mehrere Funktionen und wollen noch mehrere Funktionen erfüllen. Das Huhn will nicht nur Eier legen, das will auch ein bisschen scharren, das will ein bisschen Zeit mit anderen Hühnern verbringen, das möchte auch mal ein paar Insekten fressen. Und wenn wir dem Huhn aber nur aufzwingen, nee, du musst aber nur Eier legen und sonst in dieser kleinen Käfigbox bleiben, dann kollabiert das irgendwann. Dann funktioniert das nicht. Und Mollison sagt, dass wir deswegen dafür sorgen müssen, nach dem Prinzip von Stress und Harmonie, wir müssen dafür sorgen, dass die gewollten Funktionen, die wir von dem Huhn haben, mit den natürlichen Funktionen, die das Huhn hat, harmonieren. Das heißt, das Huhn hat die natürliche Funktion, es möchte scharren, es möchte Insekten fressen, dann wäre es halt ganz gut, wenn wir ihm diese Aktion erlauben und dann noch einen guten Mehrwert daraus ziehen können. Oder wenn wir den Mehrwert oder die gewollte Funktion haben, dass es Eier legen soll, dann müssen wir es mit den anderen Funktionen, die es noch hat, gut zusammenbringen können. Ne? Mhm. Und da ist auch ein Fachwort oder ein Schlagwort das Thema Stress. Magst du erklären, was es mit Stress auf sich hat? Ist Stress gut oder schlecht?
Stress ist natürlich schlecht. Ich glaube, jeder, der schon mal Stress hatte, der weiß, dass Stress nicht so das Beste ist. Und das ist die Hinderung natürlicher Funktionen und gezwungene Funktionen, die wir ja hier an deinem Beispiel ganz gut erlebt haben. Ne? Bei dem Huhn, wo ich es daran hindere, alles zu machen, außer Eier zu legen. Gut, vielleicht kannst du da noch ein bisschen rumstehen und sich mit den anderen Hühnern angucken, aber sonst war es das ja auch schon. Und wir zwingen es quasi genau da rein, eben diese Funktionen nicht mehr auszuüben oder hindern es komplett einfach daran.
Genau. Was wir am Ende wollen, kommen immer wieder drauf, wir möchten ein möglichst diverses System mit ganz verschiedenen Funktionen, die erfüllt werden von ganz verschiedenen Komponenten.
Warum wollen wir denn ein diverses System? Magst du das erklären? Denn auch für Morrison ist Diversität ein super wichtiges Thema.
Ja, weil Diversität garantiert uns unseren Ertrag. Wenn ich jetzt nur draußen Äpfel angebaut habe und nichts anderes, dann kommt eine Schädlingsplage und dann war's das. Dann sind alle Äpfel weg. Wenn ich aber ganz, ganz viele verschiedene Früchte, ganz viele verschiedene Tiere habe, ganz viele verschiedene Formen von Erträgen, selbst wenn dann ein Schädling kommt und meine Apfelernte kaputt macht, habe ich immer noch die anderen Erträge. Und damit bin ich sicherer. Und was er auch noch sagt, wenn wir einen diversen Garten haben, dann müssen wir uns darum kümmern. Wenn wir den Garten nämlich allein lassen, kann es sein, dass er sich simplifiziert. Das heißt, dass sich einzelne Spezien durchsetzen und weniger Diversität herrscht. Deswegen müssen wir unseren Garten, unsere Permakultur divers halten.
Genau. Und wichtig ist auch, dass wenn wir neue Dinge einbringen, um das Ganze diverser zu gestalten, dass die auch Verbindungen zu den bereits bestehenden Organismen zum Beispiel, die es dort gibt, schaffen. Weil wenn wir irgendwas einbringen, ein Teich zum Beispiel, der aber von überhaupt gar nichts angenommen wird, was da ist, dann ist es einfach ein Fremdkörper und der trägt nicht zur Diversität bei, auch wenn es ein neues Ökosystem sein könnte. Ist ein schlechtes Beispiel, weil es würde natürlich sofort angenommen werden und uns aus den Händen gerissen werden. Aber nur, um es mal zu erklären.
Ja, aber es muss Funktionen erfüllen. Zum Beispiel, eine Funktion wäre es, dass die Enten drauf schwimmen können. Funktion wäre, dass wir verschiedene Pflanzen haben und so weiter. Und man kann bestimmt einen Teich erstellen, das wäre vielleicht mal eine schlechte Challenge, einen Teich in ein System einbringen, der überhaupt keine Funktionen erfüllt. Der vielleicht dann am besten umkippt, tot ist. Ne, also sowas möchte man nicht haben. Man soll nichts platzieren, nur damit es da ist.
Ja, genau. Und so sollte es natürlich nicht sein. Denn je mehr Verbindungen dann entstehen, umso besser ist es natürlich integriert. Und das ist ja, was wir eigentlich auch wollen.
Genau. Am Ende versucht man dann, ein relativ stabiles System zu haben. Ne, man muss natürlich noch weiter sich darum kümmern, damit es divers bleibt. Aber was meinen wir denn eigentlich mit stabilem System? Das ist auch wieder so ein Schlagwort.
Ja, wir sind jetzt wieder bei System. System bezieht sich natürlich hier auf unsere Permakultur. Das ist das System, von dem ihr die ganze Zeit spricht. Und stabil heißt für uns natürlich, dass sie möglichst sich von alleine erhält. Ne? Wir haben klar gesagt, wir müssen uns so ein bisschen in die richtige Richtung ab und zu mal schubsen, aber der Großteil soll komplett von alleine passieren. Und umso besser das funktioniert, umso stabiler ist es natürlich auch.
Genau. Und das packen wir natürlich, das schaffen wir natürlich sehr gut, wenn wir Feedback haben, beziehungsweise wenn das System von sich selbst Feedback hat, wenn es sich selbst reguliert. Und da wieder ne, nochmal der Punkt, auch wenn es ein Kreislauf ist, es verändert sich und es gibt eine gewisse Vergänglichkeit in so einem System. Und diese Vergänglichkeit bringt auch nochmal die Zeitressource. Wir haben es eben schon mal gesagt, Morrison springt manchmal ein bisschen hin und her. Ne, jetzt kommt wieder Zeit, das hatten wir doch eben schon mal, haben wir schon mal drüber gesprochen. Jetzt als allerletztes Kapitel, auch ein bisschen philosophisch vielleicht angehaucht. Es gibt nach der, beziehungsweise wenn wir Systeme haben und sie ihre Reifung durch... Warte, lass mich anders anfangen. Im Grunde ist die Vergänglichkeit und der Tod ein Teil des Systems, ein Teil unserer Permakultur und eines natürlichen Ökosystems. So, und dass zum Beispiel überreife Elemente irgendwann davonscheiden, ist auch ein ganz normaler und auch gewollter Mechanismus. Wenn wir zum Beispiel ein Ökosystem haben, wo ein sehr alter, großer Baum wächst und der stirbt irgendwann, dann bietet der ja Platz wieder für Erneuerung, für vielleicht neue Spezien, die sich breit machen. Und so bleibt das System divers. Und wenn das System zu lange altert und die einzelnen Komponenten zu lange altern können, kann das eben das System simplifizieren, also vereinfachen machen. Und wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Jetzt zitiert er hier Watts, und Watts sagt, Zeit ist eine Ressource und zu viel Zeit, zu viel von dieser Ressource ist eine Belastung, aber auch zu wenig Zeit sorgt dafür, dass wir nicht unseren maximalen Ertrag erwirtschaften können.
Wir hatten ja eben schon mal das Thema, ne, dass wenn wir zu viel Ertrag haben, dass das auch für uns dann keine Ressource mehr ist, sondern irgendwas ist, was uns belastet. Das ist ein Abfall, der, du hast das Beispiel mit den Äpfeln, die zu viel sind, die wir gar nicht mehr lagern können, die anfangen zu faulen und negative Einflüsse für uns auf uns haben. Und so scheint es ja auch mit der Zeit zu sein, wenn wir nach diesem Ansatz gehen.
Und dann ganz am Ende, letzter Satz von ihm, beziehungsweise letztes Statement von uns. Ein System ist eigentlich dann divers und stabil, wenn es verschiedene Altersstufen hat. Das heißt, wir haben einige ältere Pflanzen, einige jüngere Pflanzen, so mit den Tieren genau dasselbe. Die Komponenten sind vielleicht auch unterschiedlich alt. Und das sorgt dafür, dass wir eine gewisse Stabilität haben. Und das kann man natürlich auch auf unsere Gesellschaft beziehen, dass wir eine möglichst diverse Gesellschaft haben und damit uns in möglichst viele verschiedene Richtungen entwickeln können.
Ein sehr spannendes Kapitel. Ich hatte es am Anfang gesagt, für Jeff Lawton ist es eins der, oder ist es das wichtigste Kapitel in seinen Kursen. Treten wir mal einen Schritt zurück und lassen uns mal ein bisschen sacken, aber nur theoretisch, denn direkt meine anschließende Frage an dich. Was ist denn so das, was du aus diesem Kapitel mitnimmst, wenn du jetzt sagst, okay, man soll es ja als Handbuch sehen, ne? Ist jetzt nicht irgendeine Bespaßungslektüre, sondern es ist wirklich ein Handbuch, wie baue ich meine Permakultur auf? Und was nimmst du jetzt da an Ideen mit? Was sind so Sachen, die dir hängen geblieben sind?
Ich kann verstehen, warum Lawton das als ein so wichtiges Kapitel sieht, weil es die Grundlagen beliefert. Es gibt die Grundsätze, mit denen wir arbeiten. Also einmal das wissenschaftliche Fundament. Wie funktionieren einzelne Mechaniken? Und worüber müssen wir eigentlich nachdenken, wenn wir jetzt unsere Permakultur aufbauen? Was sind alles Ressourcen? Weil das sind ja Dinge, wenn man nicht darüber nachdenkt und sich das nicht vor Augen führt, kann man das ja ganz schnell aus den Augen verlieren. Und also was ich daraus ziehe, ist, dass ich versuche, mit möglichst offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu versuchen, draußen zu sehen, was sind jetzt die verschiedenen Komponenten? Wo sind hier Ressourcenströme? Wo sind Energieströme? Und so weiter. Und eben genau das dann in meinem späteren Design nutzen zu können. Wie ist es bei dir?
Ich finde ja dieses, gerade am Ende, was auch in seinen Kapiteln, also und jetzt waren die Kapitel ja immer relativ kurz, aber die sind auch in seinem Buch kürzer gehalten als die ersten. Das, was er zum Thema Diversität sagt, ist was ich auch bei uns erlebe, dass wir immer mehr auf unserer Fläche immer mehr verschiedene Tiere erleben. Und natürlich auch Pflanzen. Und ich auch das Gefühl habe, dass sie einen positiven Einfluss haben. Es ist natürlich schwer zu messen, sowas immer, ne? Das haben wir ja schon mal gesagt. Es ist alles sehr komplex. Es hat alles ganz viele unterschiedliche Gründe. Aber das ist was ich das Gefühl habe, dass das gut ist und was ich auch hier bestätigt sehe. Und natürlich ergibt es halt sehr viel Handwerkzeug und sehr viel Regeln, in Anführungszeichen. Er nennt es nicht Regeln, aber es sind ja so ein bisschen Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Und es hilft einem ja immer sehr, wenn man irgendwas baut, wenn man sich so auch so ein bisschen so ein, es sind ja auch Werte zum Teil, ne, die er hier vorgibt, die er sagt, die gut sind, an denen sollte ich mich orientieren. Und ich glaube, das hilft manchmal viel, wenn man sich, weil Permakultur ist ja nicht gerade so, ne, das machst du, das machst du, das machst du und so ist es richtig. Da kommen wir nachher noch zu viel kleineren Punkten, wo das, ne, wie baue ich einen Hühnerstall oder so, da ist das natürlich was anderes. Aber diese großen Auslegungen, ist das immer so ein bisschen Auslegungssache. Und er setzt das Ganze in so einen gewissen Rahmen, an dem wir uns orientieren können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man den auch nicht zu weit verlässt und sich so ein bisschen daran orientiert. Auch wenn ich an manchen Stellen oder wir beide an manchen Stellen mit ihm nicht einer Meinung sind, ist doch viel dabei, wo ich sage, das sehe ich auch so.
Genau. Und die Grundaussage ist ja, rausgehen, selber ausprobieren und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ne? Ganz nett auch noch, ganz am Ende des Kapitels, das folgt ab jetzt in jedem Kapitel, gibt es entweder eine Zusammenfassung oder eine Designers-Checklist, die ist auch immer ganz schön. Da ist nochmal ganz komprimiert dargestellt, worum ging es jetzt eigentlich in dem Kapitel, was sind die wichtigsten Hauptpunkte. Die gehen wir jetzt nicht noch einmal durch, weil das haben wir ja praktisch schon alles heute einmal gemacht. Aber noch einmal ganz kurz zusammengefasst, was haben wir denn heute alles gelernt? Wir haben gelernt, die Welt wissenschaftlich verstehen zu können und sie kennenlernen zu können. Wir wissen inzwischen, was Prinzipien und Gesetze in der Permakultur sind. Wir wissen, was Ressourcen sind und was ein Ertrag alles sein kann. Wir wissen, warum wir Kreisläufe brauchen, warum Stabilität und Diversität wichtig ist. Und wir kennen jetzt Bill Mollisons Meinung zum Vegetarismus.
Das war alles zum heutigen Kapitel, aber mit jedem Kapitel treten wir näher an die praktische Umsetzung unserer Permakultur ran. Jetzt haben wir das Fundament gelegt, wie der Nils gesagt hat, auf das bauen wir jetzt auf. Und im nächsten Kapitel geht es um die Methoden des Gestaltens. Und hier reden wir, oder er schreibt, und wir reden darüber, wie gestalte ich eine Permakultur überhaupt? Was hat es mit den Zonen auf sich? Das haben wir ja schon mal in einer Folge angesprochen, aber hier geht es wirklich vom Urvater der Permakultur persönlich beschrieben. Was sind die Zonen und was versteht man unter Gilden in der Natur? Das haben wir eben schon mal die Apfelbaumgilde angesprochen, aber hier gibt es bestimmt noch viel mehr zu entdecken. Also, nächste Folge, seid sehr gespannt. Es geht sicherlich bald weiter. Wir freuen uns immer sehr über Feedback, gerade zu dieser Folge, weil es ja nochmal ein bisschen was anderes ist als die Themen, die wir normal besprechen. Also schreibt uns gerne entweder in die Kommentare oder eine Mail an podcast@keep-it-grün.de. Ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben und natürlich auch direkt folgen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten findet ihr uns überall, folgt uns gerne und wir wünschen euch eine schöne Woche. Probiert ein bisschen von dem Gelernten gerne aus. Ansonsten sehen wir uns in alter Frische zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Tschüss.